Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Willkommen zurück. Es ist jetzt Juni 2020. Es ist eine Nach-Corona-Zeit und wir dürfen wieder raus, was total schön ist. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen jetzt einen Spaziergang durch Wiener Parks. Und heute beginnen wir mit dem Augarten, unsere kleine Serie über die Sachen mit unseren akustischen Wien-Spaziergängen. Bevor es jetzt losgeht, möchten wir euch nochmal an unseren Newsletter erinnern, den ihr auf www.erzählmirvon.wien abonnieren könnt. Wir raten euch sehr, euch da anzumelden, denn demnächst und solange es noch nicht so wahnsinnig übertouristisiert ist, wird die Fritzi eine exklusive Führung durch den Stephansdom anbieten. Nur, also exklusiv insofern, weil nur 5 Leute mitkommen können und wir uns natürlich freuen würden, wenn das unsere Erzähl mir von Wien Hörerinnen und Hörer sind. Also meldet euch an und abonniert natürlich auch unsere Social Media Accounts. Ihr könnt da natürlich auch gerne über PayPal uns was überweisen, wie das natürlich einige sehr nette Menschen gemacht haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist echt cool, dass ihr uns unterstützt bei unserer Arbeit an diesem Podcast. So, aber heute geht's in den Augarten. Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, endlich wieder in den Augarten. Das war ja eine große Geschichte, dass die während der Corona-Zeit die Bundesgärten geschlossen waren und somit auch der Augarten. Ist ja eigentlich erstaunlich, dass der Augarten ein Bundesgarten ist. Warum ist das denn so?
Warum ist das erstaunlich?
Na, weil er doch in Wien ist.
Naja, aber er war Habsburger Besitz, also staatliches Erbe sozusagen.
Ja, also der Augarten ist ja im zweiten Bezirk.
Ja.
Wo ungefähr?
Etwa 20. Mal.
Ja, 2.20. Das stimmt. Weiter also 20. Weil irgendwie. Und der ist ja, ich finde, ist insofern ein interessanter Park, weil er eine Mauer rundherum hat.
Ja, also die Situierung, kommen wir mal darauf, wenn man vom Donaukanal Schwedenbrücke, zwischen Schwedenbrücke und Augartenbrücke nördlich geht.
Aha, also stadtauswärts quasi.
Stadtauswärts geht. Wie lange wird man gehen? Eine Viertelstunde? Dann ja. Kommt man zur oberen Augartenstraße und die führt direkt am Augarten entlang. Also das heißt, zu seiner, in den Anfangszeiten ist der Augarten gelegen zwischen den Donauarmen, zwischen dem südlichsten Donauarm, der ja heute der Donaukanal ist, und eben einem Teil des heutigen Hauptstroms.
Also das war so richtiges Auland, deshalb heißt er vielleicht auch Augarten.
Ja, ist anzunehmen. Dazwischen war in früheren Zeiten das jüdische Ghetto bis 1670.
Wo war das ungefähr?
Naja, das war vom heutigen Karmeliterplatz, kann man sagen, bis zur oberen Augartenstraße, nicht ganz, vielleicht Heidgassen eher. Aber das hat sie ja, das ist im 1670 ja aufgelöst worden und das Ganze ist von ihm Wert, wie es bis dahin geheißen hat, in Leopoldstadt umbenannt worden.
Also die Leopoldstadt hat im Wert geheißen und das jüdische Ghetto wurde unter Anführungszeichen aufgelöst, weil dieser Leopold die Juden vertrieben hat, oder?
Ja, und daher ist es Leopoldstadt benannt worden und war man im Zuge dieser ganzen Umbenennungen, die ja zeitlang im Raum gestanden sind und auch teilweise durchgeführt worden sind, hätte man auch die ganze Leopoldstadt eigentlich umbenennen müssen. Weil, naja, also was könnte antisemitischer sein, als das Judenghetto aufzulösen und die jüdische Bevölkerung zu vertreiben?
Okay. Ja, also trotz alledem gab es da diesen Augarten.
Es gab dieses Jagdgebiet und das hat verschiedenen Leuten gehört. Und unter anderem auch haben die Habsburger, schon der Maximilian II. Im 16. Jahrhundert und dann eben der Friedrich III., der hat allerdings schon eine Gartenanlage, zuerst wurde es als Jagdgebiet benutzt und dann hat eben der Friedrich III. Schon eine Gartenanlage dort begonnen.
Und dann so Renaissance ungefähr.
Ja, das war eigentlich schon später. Also es war so 16, ja, ersten Hälfte 17. Jahrhundert. Und dann hat der Leopold der Erste, eben dieser
Antisemit.
Antisemit, ja. Ein Grundstück gekauft, und zwar war das das Trautsonsche Grundstück, und auf diesem Grundstück ist ein Gebäude gestanden, das das Schloss Trautson gehört hat.
Geheißen hat, ja.
Und dieses Schloss Trautson ist das, was wir heute als Schloss Augarten kennen.
Also das ist das große Gebäude, in dem heute die Porzellanmanufaktur drinnen ist.
Ja.
Und dieses Lokal, wie auch immer das jetzt heißt, gerade aktuell.
Das Lokal heißt, glaube ich, jetzt Sperling, aber bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ganz neu. Ja, und das ist dann das Schloss und Teil, und eigentlich der ganze Garten ist, wie fast alle Vorstädte, Vororte, von den Türken zerstört worden. Mhm. Ist relativ lang nicht aufgebaut worden, es ist aber dann teilweise doch wieder aufgebaut worden. Und unter Josef II. Ist dann noch ein Teil dazu gekauft worden, und zwar war das das Palais Leeb. Es war irgendein Hofangestellter, dieser Leeb, dem das gehört hat, und der hat es eben dann dem Josef II. Verkauft. Und aus diesem, dieses Palais Leeb war im Barockstil, so im Stil Fischer von Erlach, sehr baut. Mhm. Und aus dem ist das Palais Augarten geworden.
Okay, und das ist jetzt total wichtig, weil das habe ich total lang nicht verstanden. Beziehungsweise ich habe es gesehen, aber nicht wahrgenommen im Augarten. Es gibt da also zwei Gebäude. Das eine ist das Schloss und das andere ist das Palais. Und in dem einen ist eben das, die Manufaktur und das Lokal. Und in dem anderen, in diesem Palais, was ist da drinnen?
Das sind die Sängerknaben.
Das sind die Sängerknaben, die wohnen dort. Das ist die Schule.
Die wohnen dort, das ist genau, das ist Internat der Sängerknaben, mehr oder weniger. Mhm. Und da hat es ein kleines Gebäude gegeben, das Stöckel, das Josef Stöckel. Und der Josef II., wenn er sich dort aufgehalten hat, hat ein bisschen Josef Stöckel gewohnt.
Ja, aber diese beiden Gebäude sind ja jetzt nicht die einzigen, die in dem Augarten drinnen sind. Da gibt es ja noch mehrere.
Da gibt es noch einiges, und zwar ist, sind einmal ganz markant natürlich die Flaktürme, die beiden, aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann gibt es eines der letzten Kinderfreibäder.
Das ist wirklich mittendrin, das ist super.
Das ist ja, so westlich an der Wasnergassenwand. Dann ein Stück außerhalb ist, also nicht außerhalb der Mauern, aber schon noch im Augartengebiet, am Augartengebiet ist eben dieses städtische Pensionistenheim. Und, aber das ist, glaube ich, schon 20. Bezirk, wenn mich nicht alles täuscht.
Könnte ich nicht genau sagen. Ist es auch nicht eher jüdisch geprägt?
Nein, glaube ich nicht. Das ist eine Stadt, von der Wiener, also Wiener Städtisch, von der Stadt Wien. Und eben dieser Lauder Chabus Campus. Das ist ein Schulcampus, wo die Kinder vom Kindergarten bis, glaube Handelsschule oder was, also wirklich in der Oberstufen Ding sind. Das ist natürlich jüdisch.
Aha. Okay, und die, ja, das ist da eher bei der Kastelletzgasse. Da gibt es jetzt auch noch irgendwann einen zweiten.
Nein, das verwechselt es mit der Zwieberis Kajes. Da war ja Schule in der Kasseletzgasse, die ist aber jetzt in der Nähe des Handelskäs.
Ah, ja.
Wo auch das Maimonides Altersheim, das jüdische Altersheim.
Okay, ist. Das habe ich alles verwechselt.
Okay. Ja, das war ja dort was.
Ja. Und dann gibt es noch dieses Atelier, dieses komische.
Ja, dann
gibt es. Das eigentlich nicht komisch ist, sondern ganz super ist, weil da kann man irgendwie.
Ja, das ist also zweiter Bezirksseite noch, Scherzergassen, glaube ich. Das ist das Gustinus Ambrosi Atelier, war das.
Der ist wer?
Der Gustinus Ambrosi war Bildhauer, ziemlich bekannter, der 1975, glaube ich, gestorben ist durch Selbstmord, da war er aber 77 oder was. Und der hatte schon in Vorkriegszeiten ein Atelier in den staatlichen Bildhauerateliers in der Russenschacher Allee auf Lebenszeit, ist aber dann von dort weg und hat nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 50er Jahren, seine Skulpturen und Werke dem Staat übergeben und hat dann dafür, hat dort eben ein Atelier gebaut bekommen, es ist auch ein Wohnhaus dabei. Und das ist eine sehr nette Anlage.
Interessant, oder?
Wieso?
Naja, dass jemand in so einem Augarten, der wirklich ein sehr öffentlicher Park ist, da so ein Atelier hingebaut kriegt. Also ja. Ich meine, vor allem für den Bildhauer, von dem man jetzt nicht so wahnsinnig viel, also ich meine, den ich jetzt nicht kannte, sagen wir mal so.
Ja, aber Agostino Sambrosi ist schon eine relativ bekannte Erscheinung im Künstlerleben. Mhm. Und das ist dann geworden, diese hat dann in den 2000er Jahren die Francesca Habsburg übernommen für die Stiftung, die BA 21 Stiftung, und die, also die sind Bornissima, und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Es ist in den Besitz des Belvedere gekommen, das ganze Atelier, so muss man sagen, ihr verpachtet worden, und sie hat aber den Pachtvertrag 2017 dann nicht mehr erneuert. Mhm. Und jetzt weiß man eigentlich nicht, ist man ein bisschen ratlos, was man mit dem Ganzen machen soll.
Naja.
Aber weil du sagst, komisch ist das schon, also da gibt es dann noch ein Gebäude im Park, das in diese Kategorie eigentlich sonderbar, das in einem denkmalgeschützten Park was gebaut werden darf.
Die Flaktürme, weil die sind ja wirklich auch unglaublich, dass die in so einem Barockgarten stehen. Wie kam es dazu, was gibt es zu denen für eine Geschichte, zu diesen Flaktürmen?
Naja, es war ja so, dass Hitler ja die Perle, die Wien als Perle bezeichnet hat, die er in die richtige Fassung bringen will, und hat da verschiedenste Sachen gemacht und Vorschläge und Pläne, die fast alle nicht durchgeführt worden sind. Mhm. Und einer dieser Pläne war auch den ganzen zweiten Bezirk, den er ja ganz einfach weg haben wollte, weil es ein jüdischer Bezirk war, zu einem riesigen Aufmarschgebiet zu machen und das im Augarten ein Gau Forum hat er da vorgehabt, mit einer breiten, die Taborstraße wollte so 100 Meter breit da runtergehen, und es hat verschiedene nationalsozialistische
Megalomanien
genau dort gebaut. Es ist zu nichts gekommen von dem Ganzen. Aber es ist dazu gekommen, es sind ja in Wien 6 Flaktürme gebaut worden, also drei Paare.
Immer also Flaktürme treten immer paarweise auf.
Genau, da gibt es einen Flakturm und einen Leitturm. Also es gibt den mit den ganzen technischen Dingen und es gibt den, wo die Geschütze umstehen, die teils zur Abwehr, teils zum Angriff. Mhm. Abgesehen davon, dass es auch zu Luftschutzräumen drinnen waren.
Gebaut heißt ist ja, dass diese Flaktürme unzerstörbar sind.
Ja, fast. Na, jetzt könnte man schon, jetzt wäre es schon möglich. Aber gebaut haben das Zwangsarbeiter und Fremdarbeiter. Und was ein ganz interessanter Aspekt, der mir zumindest interessant vorkommt bei den Flaktürmen, ist, dass die alle unterschiedlich hoch sind.
Ach so, wirklich?
Weil sie alle das gleiche Niveau, die Plattformen sind am gleichen Meeresspiegelniveau. Das heißt, je nach Geländeform ist ein Flakturm niedriger oder höher.
Stimmt aber eigentlich, weil der in der Stiftgasse zum Beispiel, der kommt einem, ich meine, den sieht man ja fast gar nicht, von dem weiß man ja gar nichts in dieser Kaserne in Wirklichkeit, den siehst du nie.
Ja, und der war im Esterhazy-Park, ist dazu der Leitturm, ne, das Haus des Meeres, ist natürlich viel höher, weil die Stiftgasse ja das Gelände weiter oben ist. Ne? Und das ist, sogar im Augarten ist da ein gewisser Unterschied. Mhm. Man hat sogar in den letzten, also das war das letzte Paar, der ist erst im Jänner 45, sind die fertiggestellt worden. Da war aber sogar eine Erzeugung von Röhren für Radios drinnen in den letzten Tagen, habe ich irgendwo einmal gelesen. Mhm. Also jedenfalls ziemlich bald nach dem Krieg, war Munition gelagert, haben Kinder dort gespielt, sind mitsamt der Munition in die Luft geflogen.
Wahnsinn.
Und da ist der schon beschädigt worden. Ich glaube, der Flakturm war es. Der Flakturm ist der achteckige. Der Leitturm war der viereckige. Und dann haben die Sowjets versucht, ihn zu sprengen. Da sind ziemliche Schäden entstanden. Mhm. Aber er ist nicht zertrümmert worden. dann hat man verschiedenste Sachen versucht. Einmal, ich habe irgendwann einmal einen Zeitungsartikel gelesen, dass man die ausgeräumt hat und hat 1,5 oder 1,2 Tonnen Taubenkot herausgeholt.
Bäh.
Naja, ist halt so. Ja, und dann...
Aber man kann nicht rein.
Also man kann nicht rein.
Oder so.
Es war aber in den letzten Jahren, da gibt es so Leute, die Hidden Places fotografieren, wenn du das kennst.
Ja,
und
ja.
Die cool. sind draufgeklettert, glaube ich. Also sind von innen raus, haben irgendwie rein können und sind innen. Ist alles natürlich sehr gefährlich, zerbröckelt. Mhm. Und die haben es retten müssen oder wollten es retten mit einem Hubschrauber. Es war ziemlich spektakulär.
Wow,
dann
okay.
hat eine IT-Firma, Pläne vorgelegt, dass man die Produktion, eine Produktion oder Station dorthin verlegt hat. Das ist aber an den Protesten der Anwohner gescheitert. Also auf jeden Fall stehen sie nach wie vor dort und zerbröseln leise vor sich hin.
Mhm. Ja, also Fritzi, voll interessante Sache, dass da so viele Sachen passiert sind. Da gibt es ja sicher noch viel mehr zu sagen über diesen Augarten. Aber ich glaube, für heute halten wir mal die Spannung und berichten das nächste Mal weiter, wie es im Augarten war und wie das mit diesen ganzen Partys da so war und diesen ganzen Belustigungen und was die Leute da so getrieben haben. Was hältst du davon?
Gerne.
Mhm. Ja, also deshalb für heute wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Macht einen schönen Spaziergang durch den Augarten. Jetzt darf man ja wieder. Vergesst nicht, euch für unsere Newsletter einzutragen auf www.erzählmirvon.wien, weil da gibt es dann alle Infos zu unseren exklusiven Stephansdom-Führungen. Ja, in diesem Sinne sage ich Servus Fritzi.
Servus Edith.
Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.